Sonntagskantate, singt dem Herrn ein neues Lied. Wunderbar, dass wir das machen können, dass wir singen können, alte Lieder, vertraute Lieder, neue Lieder und in der Gemeinde hoffentlich immer zur Ehre Gottes. Ja, die Musik zur Ehre Gottes machen. In der Musik gibt es den sogenannten Dreiklang. In Dur oder in Moll, ja, der Grundton, die Terz und die Quinte. Musik hat ganz viel mit Kunst natürlich zu tun, aber auch viel mit Mathematik. Ja? Also ist alles sehr genau aufeinander aufgebaut. Und das gibt es noch nicht so sehr lange, die Notenschrift, wie zum Beispiel die Psalmen gesungen wurden im Alten Testament, weiß kein Mensch. Ja. Man kann es nicht mehr hören, und man weiß nicht genau, wie die damals gesungen haben. Keine Ahnung. Ja. Es gab auch noch keine Notenschrift. Das heißt, so wie uns das Singen vertraut ist, ja, haben sie vielleicht damals im Tempel gar nicht gesungen, sondern anders. Ja. Aber auch zur Ehre Gottes und mit Musikinstrumenten. Ich wurde an diesen Dreiklang erinnert bei einem Text aus dem Epheserbrief, der mich sehr beschäftigt hat in der stillen Zeit vor einiger Zeit. Epheser 1, Vers 15 bis 23, wo Paulus ein Gebet formuliert für die Gemeinde. Und es ist auf der einen Seite ein Gebet, es ist auf der anderen Seite aber auch fast so wie ein Lied. Oder man könnte auch sagen, es ist so etwas wie Säulen des Gebetes für unser geistliches Leben. Und es hat jeweils drei Schwerpunkte. Drei Klänge, ja, wenn man so will. Und von daher möchte ich den Text so ein wenig entfalten. Epheserbrief, wer eine Bibel dabei hat, Epheserbrief, Kapitel 1, ab Vers 15, und ich lese nach Luther. Also, wie gesagt, Paulus hat die Christen, die Gemeinden in Ephesus im Blick. Er wird an sie erinnert, und er ist ja auch nicht nur ein Gemeindegründer gewesen, sondern auch einer, der sehr im Gebet gelebt hat, und deshalb schreibt er Folgendes. Darum höre auch ich nicht auf, nachdem ich vom Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, für euch zu danken und denke an euch in meinen Gebeten, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst gebe und erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überwältigende Größe seiner Kraft an uns ist, die wir glauben nach der Wirksamkeit seiner mächtigen Stärke. Durch sie hat er in Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt und ihn an seine rechte Seite in den himmlischen Welten gesetzt hat. Hoch über alle Fürstentümer, Gewalten und Mächte, über jede Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn der Gemeinde zum Haupt über alles gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also, solch ein Bibeltext bringt es natürlich mit sich, dass man ihn aufteilen muss. Ja, denn diese Schachtelsätze mit Komma, 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 man hat es gelesen, sagt man sich, was habe ich da eigentlich gelesen? Ja, wie war das jetzt nochmal genau? Und deshalb eine Einladung vielleicht tatsächlich nach der Predigt, wer heute Nachmittag nochmal Zeit hat, den Text nochmal für sich zu lesen. Vers für Vers und warum nicht auch nochmal in eigene Gebetsworte dann formulieren. Also, das Gebet verbindet uns mit der Kraft Gottes, ist mein Thema. Das Gebet verbindet uns. Es verbindet uns über alle Grenzen, Nationen und Entfernungen hinweg. Wir können heute für jemanden beten, der ganz woanders lebt und arbeitet. Im Gebet werden wir auch in gewisser Weise eins. Paulus freut sich so sehr an dem Glauben der Epheser, dass er nicht aufhören kann, Gott für sie zu danken. Ihr Glaube an den Herrn Jesus Und ihre Liebe zu allen anderen in der Gemeinde hat sich herumgesprochen. Man sprach davon, wie die Christen miteinander umgehen und leben. Das war ja eine andere Zeit damals, war ja ein heidnisches Umfeld, ja, wo die christliche Kirche praktisch unbekannt war. Ich war jetzt in Russland gewesen und dann war ich in einer Stadt, die heißt Engels. Also nach Friedrich Engels, Christian sagt das was, nach Friedrich Engels benannt. Und so ungefähr 400.000, 500.000 Menschen leben in dieser Stadt. Es gibt wohl keine evangelische Kirche, keine evangelische Gruppe. Es gibt wohl russisch-orthodoxe Kapellen dort. Aber man kann davon... Bitte? Ja, eine kleine Gemeinde, ja. Und, aber keine Kirche in dem Sinne, wurde mir erklärt. Also kein Gebäude, keine größere Kirche. Ne? Also 400.000 Menschen und denkbar wenig kennen Jesus. Ja. Und wenn in solch einer Stadt eine Gruppe von Menschen sich anders verhält, anders miteinander umgeht, anders für andere da ist, andere Werte lebt, dann bleibt das nicht verborgen. Dann ist es wie eine Keimzelle der Liebe Gottes. Und viele Menschen haben keinen Zugang zur Bibel, lesen auch nicht die Bibel, aber sie lesen immer das Leben von uns Christen. Wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden oder über andere reden, wie wir glauben, wie wir Menschen unterstützen, die in Not sind. Unser Leben wird immer gelesen. Wenn wir hier rausgehen, wird es gelesen. Ja. Wie wir einparken, wie wir einkaufen, ja. Wie wir überholen, ne? Und so weiter. Es wird gelesen. Ja. Was wird nun bei diesem Gebet des Paulus deutlich? Der erste Dreiklang. Im Gebet wenden wir uns an Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Das ist das Erste. Manche meinen ja, man darf nur zu Gott beten. Ja, an den Herrgott glaube ich auch. Aber wissen Sie, mit Jesus, Heiliger Geist ist ja schon mal ganz außen vor. Ja. Aber mit Jesus kann ich eigentlich nichts anfangen. Also, das ist dann so die Konzentration nur auf Gott. Andere meinen, man darf nur zu Jesus beten. Wieder andere betonen sehr den Heiligen Geist im Gebet. Paulus bindet es hier zusammen. Wir können Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist nicht auseinander dividieren. Sie sind die Dreieinigkeit. Und Gott wird hier wie genannt der Vater der Herrlichkeit. Er ist Gott. Er ist heilig. Er ist herrlich. Und er ist auch der, der gerne gibt und so gerne als Menschen beschenkt. Er hat eine Sehnsucht danach, uns Menschen zu beschenken. Und mit sein größtes Geschenk ist, dass er uns das neue Leben schenkt durch den Heiligen Geist und durch sein Wort. Und dieser Geist Gottes wird hier in besonderer Weise bezeichnet, hier jetzt mal nicht als Tröster, Paraklet, als Beistand, sondern der Geist der Weisheit. Der Geist der Weisheit, der uns in immer tiefere Erkenntnis Gottes hineinführen will. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht mit dem Gebet, aber wenn ich bete, ertappe ich mich oft dabei, dass mein Gebet sehr klein ist. Also manchmal sehr allgemein. Es geht um Gesundheit, es geht um den Tag, dass man den gut durchlebt. Es geht um Menschen, die man begleitet. Es geht um die Kinder, für die man betet. Vielleicht hat man Schmerzen gerade, es geht einem nicht so gut, dass man um gesundheitliche Kraft betet. Das ist auch alles menschlich sehr verständlich. Und das ist ja auch unsere Welt, in der wir leben. Paulus sagt hier in diesen Versen, in diesem Gebet geht es darum, dass wir durch den Heiligen Geist in alle Weisheit geführt werden. Also dass wir an Weisheit zunehmen, dass wir immer mehr und immer tiefer verstehen, wer Jesus ist. Und dass uns die Augen unseres Herzens geöffnet werden. Also unseres Verständnisses, unserer Erkenntnis, das ist ja das eine, ist das Kognitive, und gleichzeitig aber auch die Augen des Herzens. Viele Menschen, gerade in unserem Kulturraum, die so den christlichen Glauben über Traditionen kennengelernt haben und über bestimmte Abschnitte in ihrem Leben immer wieder vertieft wurden, also Konfirmation oder Taufe oder Hochzeit und so weiter, und dann so an bestimmten Tagen im Jahr auch zur Kirche gehen, bei ihnen ist der Glaube oft sehr im Kognitiven, also im Verständnis, ja, im Ritual hängen geblieben. Aber es ist ganz eigenartig, wenn man sie genauer fragt, dann sagen sie, ja, das stimmt schon, ich glaube auch, aber so ein kindliches Vertrauen zu Gott oder also so beten zu Jesus, ja, oder so mit allen Dingen, da so wie du, das kann ich nicht, kommen da solche Sätze. Ne? Was heißt das? Dann, da ist vermutlich etwas im Verständnis gewachsen. Ja. Im Kognitiven wurde etwas erkannt. Ja. Aber die Mitte der Persönlichkeit, des Herzens, blieb eigenartigerweise unberührt oder nur angerührt. Und hier betet jetzt Paulus darum, dass es bei den Christen im Epheserbrief, dass sie einen erleuchteten Verstand haben, also hier immer mehr erkennen, aber auch geöffnete Augen des Herzens. Und das brauchen wir immer wieder. Wenn uns nichts mehr anrührt, auch als gestandene Christen, wenn wir nur noch Sachen absitzen, Gebete nur noch formulieren, dann sollten wir wirklich dafür beten, dass Jesus uns wieder lebendig macht. Manche meinen, auch Glaube und Verstand sind Gegensätze. Also, gerade im naturwissenschaftlichen Bereich, ne? Also ich gehe übers Verständnis, ja, aber das hat mit Glauben nichts zu tun. Also Glaube und Verstehen oder Vernunft sind unterschiedliche Bereiche, aber das stimmt so nicht. Zum Denken gehört der Glaube und zum Glauben gehört das Denken. Wir können das nicht auseinander dividieren. Natürlich verstehen wir nicht alles. Wer würde jetzt hier sitzen, würde sagen, mir erschließt sich alles. Warum wäre es gut? Sagen Sie Amen, ich weiß alles. Ja, die Zusammenhänge in der Welt und wie Gott das gemacht hat und wie er sich das so denkt. Und es gibt einen Heilsplan und tausend andere Dinge. Ja. Wird wohl keiner sagen. Und manchmal ist das interessant. Da kommt man in eine Situation und sagt sich, das verstehe ich nicht. Manchmal kommt man auch in ein Lebenslage und sagt, lieber Herr, das verstehe ich nicht. Das erklärt sich mir nicht. Wie kann das sein? Manchmal lernt man Zusammenhänge kennen, wo man sagt, warum ist das so passiert? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir beides brauchen. Die Weisheit, um zu verstehen, bei der Annahme aller Begrenzung und das erleuchtete Auge des Herzens, das sich nicht irre machen lässt, wenn wir etwas nicht verstehen. Sondern dann dahin kommt, sagt, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir trotzdem. Also wir beten zu Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Jetzt kommt der nächste Dreiklang. Es geht um die Hoffnung unserer Berufung, um unser großartiges Erbe und um die überwältigende Kraft Gottes. Das ist der nächste Dreiklang. Paulus leitet ihn ein mit den Worten, damit ihr erkennt, oder in meiner Übersetzung heißt, damit ihr wisst. Damit ihr wisst. Im Glauben gibt es auch so ein Missverständnis, dass manche sagen, naja, man weiß es nicht. Ob das so alles so stimmt und so richtig ist. Und was man bis in die evangelikale Welt heutzutage auch hören kann, sagen, ja, das ist heute meine Gewissheit. Heute sehe ich das so, aber ob ich das in einem Jahr noch so sehe, keine Ahnung. Ups. Könnte man denken, alles ist irgendwie ungewiss. Wir bewegen uns in einem Fluidum der Ungewissheit. Und wenn wir jetzt das Neue Testament genau lesen, dann ist es egal, ob wir die Evangelien lesen oder die Briefe. Eine Zielrichtung des Neuen Testamentes ist es, uns Menschen unseres Heils gewiss zu machen. Und das ist ein beständiges Ziel auch des Heiligen Geistes. Er möchte uns unseres Heils gewiss machen. Und deshalb finden wir diese Formulierung immer wieder auch beim Apostel Paulus. Damit ihr wisst. Es geht nicht nur um ein vielleicht. Die Gewissheit unserer Rettung in Christus hat er am Anfang des Briefes ganz deutlich unterstrichen, und diese Gewissheit soll fest sein und fest werden. Natürlich können wir in Situationen kommen, wenn uns Gesundheit nicht gut geht oder wenn wir psychisch angeschlagen sind, dass diese Gewissheit ins Wanken gerät. Aber dann hat das etwas mit unserer Gesundheit zu tun, mit unserer Psyche zu tun. Nicht mit der Tatsache, dass wir wiedergeboren sind. Und auch nicht mit der Tatsache, dass das Wort Gottes nicht gewiss sein soll. Es ist gewiss. Wir können es darauf verlassen. Also, damit ihr wisst, und worum geht es? Das erste ist die Hoffnung unserer Berufung. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Das ist eigentlich das Schönste, was uns Menschen passieren kann, dass es immer als erstes um unsere Lebensbeziehung zu Jesus geht. Nicht um das, was wir tun oder leisten oder wissen, sondern um die Lebensgemeinschaft mit Jesus. Das ist unsere größte und vornehmste Berufung. Und damit sind wir berufen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Uns von anderen zu unterscheiden. Wir sind berufen zur Freiheit zum Beispiel, zu einer großen inneren Freiheit. Ja, natürlich können wir in Sachzwänge eingebunden sein, aber weil Jesus unser Herr ist, dürfen wir frei sein und müssen nicht Menschen, Mächten und Gewalten gehorchen. Wir sind auch berufen zur Freude. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Kantate. Und so sind wir Christen Freudenmenschen, berufen zur Freude. Und manchmal hat man den Eindruck, dass Christen ja so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, so leidensblickend durch die Welt gehen, ja, besonders zerknirscht. Ja. Ach, was soll das alles noch werden? Wo soll das alles noch hinführen? Ich möchte kein Kind mehr sein. Solche Sachen kann man auch unter Christen hören. Ja. Ja, was auf euch alles noch zukommt. So, ne, und dann kommt so eine Last da rein. Ja. Wo ist die Freude? Wenn wir keinen Grund zur Freude haben, wer hat sie dann? Wir sind auch berufen, Friedensstifter zu sein. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Konfliktbereitschaft und Gewaltbereitschaft sowieso, wenn man in die Völker hineinschaut, aber auch die Konfliktbereitschaft, so ich setze mich jetzt hier durch und bam und sage, dass das zunimmt. Ja. So am Arbeitsplatz ist und so, man streitet sich einfach mehr und häufiger. Ja. Man will das auch. Ich habe neulich eine interessante Szene erlebt, da hatte ich ein bisschen Zeit, eine Pause und saß da beim Bäcker in Kirchheim irgendwo. Und da wollte ein junger Mann mit Karte bezahlen. Ja. Wahrscheinlich hat er ein Brötchen gekauft oder was, oder 10 Brötchen, keine Ahnung. Er wollte mit Karte bezahlen. Und nun ging das nicht, das Gerät war kaputt und so. Und dann hat er gesagt, das gibt's doch gar nicht, was ist das für ein Laden hier? Ich zahle doch immer mit Karte. Ja, tut mir leid, das geht nicht. Ja, sagen Sie dem Geschäftsführer Bescheid. Ja, ich will den sprechen. Ja, aber ich kann ja auch nichts dafür. Das Ding geht jetzt nicht. Ja, aber in Marburg kann ich doch auch damit bezahlen. Also hat der losgelegt. Ne? Und ich saß da, hab gedacht, ich stehe gleich auf und sage, ich zahle Ihnen das Brötchen. Ja. Der wollte streiten. Der wollte so richtig, oh, jetzt legen wir hier mal los. Ja. In der Bäckerei. Und die junge Verkäuferin, die hat mir da richtig leid getan. In dieser Welt Friedensstifter zu sein. Nicht zu allem Ja und Amen sagen, das ist ja gar nicht gemeint, aber Friedensstifter zu sein, was heißt das? Was heißt das in dem, wie wir reden? Was heißt das in dem, wie wir beten? Was heißt das bei diesem Thema des Loslassens und des Vergebens? Wir sind berufen, Menschen der Versöhnung zu sein. Auch das wird hier angesprochen. Wir sind berufen, und jetzt halten wir Luft an, zu Leiden und Herrlichkeit. Also beides. Dass wir hier keine Verfolgung haben in unserem Land, ist nicht das Normale. Sondern die Christenheit ist zu allen Zeiten auch in Verfolgung gewesen. Das ist ein Teil ihrer Berufung. Haben sie mich verfolgt, sie werden sie euch auch verfolgen. Und Herrlichkeit, das andere, die Perspektive. Wir sind berufen, Christus zu kennen, zu lieben, ihm zu gehorchen, ihm zu dienen. Er ist unser Herr. Gott hat uns dazu berufen, wir haben auf seinen Ruf geantwortet. Also Hoffnung, Berufung, unsere Hoffnung. Und das zweite hier ist unser großartiges Erbe. Es ist ja schön, wenn man erbt, ja. Vor allen Dingen, wenn man nicht Schulden erbt, sondern vielleicht eine größere Summe erbt oder so, dann freut man sich, kann man vielleicht eine Reise machen oder teilen mit anderen. Und Paulus unterstreicht hier, durch den Glauben, durch euren Glauben an Jesus Christus, seid ihr schon Erbe. Ihr habt ein großartiges Erbe in Christus Jesus. Dieses Erbe der Herrlichkeit. Ihr könnt euch darauf freuen. Jeden Tag dürfen wir mit ihm leben und es ist seine Liebe, die uns trägt. Und einmal dürfen wir bei ihm sein in der Herrlichkeit. Und so wie er auferstanden ist, dürfen auch wir auferstehen und bei ihm sein in Herrlichkeit. Und das Dritte ist die überwältigende Kraft Gottes. Wenn wir schwach sind oder krank oder Ängste uns plagen, dann denken wir, die Kraft Gottes ist irgendwie weniger geworden. Irgendwie nimmt die Kraft Gottes ab. Man könnte sich bei den Gedanken ertappen, auch wenn man älter wird, dass man sich selber nicht mehr so kraftvoll fühlt und dann denkt, Gott hat auch nicht mehr so viel Kraft. Aber bei Gott ist das anders. Also seine Kraft hat nicht abgenommen, es ist heute noch die gleiche Kraft wie bei der Erschaffung der Welt. Also bei Gott ist es nicht so wie bei einem Akku, ne, vom Smartphone, sondern irgendwann guckt auch nur noch 23%. Ich glaube, jetzt muss ich bald aufladen, ja. Dass manche dann vielleicht auch denken, bei Gott ist nur noch 23%, er muss mal aufladen. Ja. Wo ist die Kraft Gottes? Wo erleben wir die Kraft Gottes? Ja. Jetzt sind es vielleicht nur noch 15%. Aber das stimmt so nicht. Seine Kraft lässt nicht nach. Sie ist heute noch so stark wie bei der Erschaffung der Welt. Und darauf dürfen wir und können wir uns verlassen. Seine Kraft ist nicht weniger geworden. Und dann kommen wir zum dritten Dreiklang in diesem Text, Vers 20 bis 23. Im Gebet beten wir Jesus Christus an, den Auferstandenen, den Mächtigen und den Herrn seiner Gemeinde. Wie so oft kommen wir jetzt bei Paulus zum Höhepunkt seiner Lehre zu Jesus. Der schönste und wertvollste Dreiklang dieses Textabschnittes. Jetzt beschreibt er nämlich, wie die überwältigende Kraft Gottes in besonderer Weise mit Jesus wirksam wird. Denn das ist ja die Frage, wenn wir jetzt unser Smartphone anschließen und aufladen wollen, dann müssen wir so eine Art Ladestation haben, also eine Steckdose, Computer, irgendwo müssen wir es reinstecken. Und da kommt die Kraft her. Und wenn es um die Kraft Gottes geht, in unserem Glauben als Christen, dann ist ja auch die Frage, wo docken wir an mit dieser Kraft? Bei uns selbst? Bei unserem Glaubensmut? Unsere Erfahrung, bei anderen Menschen, Gottesdienst, bei der Bibel, alles wertvoll und wichtig. Aber das Wichtigste ist Jesus selbst. Er ist unser Friede, er ist unser Heil, er ist unser Trost, er ist auch unsere Kraft. Mit seiner überwältigenden Kraft hat Gott die Auferweckung unseres Herrn Jesus Christus bewirkt. Er hat ihn auferweckt. Das Grab ist leer. Und diese Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat, wirkt auch in uns. Gott hat Christus auferweckt und er sitzt jetzt zur Rechten Gottes des Vaters und wir beten ihn an als den auferstandenen Herrn. Himmelfahrt ist ja demnächst, ne? Aufgefahren. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters und dieses Sitzen zur Rechten ist ein Bild, ein Symbol, eine Beschreibung auch von Macht. Jesus Christus steht hoch über alle Fürstentümer, Gewalten und Mächte, über jede Herrschaft in dieser und in der zukünftigen Welt. Und wenn wir das Globale mal anschauen, wie viele politische Strukturen haben sich verändert? Wie viele Männer und Frauen, die Bedeutung hatten, sind längst schon nicht mehr am Leben? Und seit Ostern lebt die Gemeinde Jesu. Jesus Christus herrscht über alle Fürstentümer, Gewalten und Mächte. Natürlich, wir Christen sind Bürger eines Staates, haben uns dort an Gesetze und Ordnung zu halten, die uns vorgegeben sind. Und haben auch gewisse Möglichkeiten einzuwirken. Die geringste Möglichkeit ist, wählen zu gehen. Ja, auch wenn man manchmal denkt, was soll ich wählen und wen soll ich wählen? Aber bitte wählen Sie, ja, kommenden Sonntag. Wenn Sie nicht wählen, dann muss man damit leben, dass die Stimme jemand kriegt, dem man sie mit Sicherheit vielleicht nicht gegeben hätte. Natürlich sind wir eingebunden in unsere Gesellschaft, aber es kann uns unglaublich trösten, zu wissen, es wird regiert. In der unsichtbaren Welt wird regiert. Und es kann schon sein, dass die politischen, gesellschaftlichen Strukturen unüberschaubarer werden, schwieriger werden, größere Herausforderungen für uns sind. Und die Menschen haben dann vielleicht auch zunehmend Angst. Und dann sind wir Christen auch als Mutmacher gefragt. Es gibt noch mehr als diese Welt. Ja. Es wird regiert in der unsichtbaren Welt. Du darfst dein Leben Jesus Christus anvertrauen. Jetzt ist seine Macht und Gewalt oft noch verborgen, aber sie ist da. Und einmal wird er in großer Kraft und Herrlichkeit wiederkommen. Wir Christen beten Jesus Christus an, der zur Rechten des Vaters im Himmel sitzt, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist und der uns auch als Bürger dieses Staates verantwortungsvoll handelnd wissen will. Also, was ist unser Platz? Wofür setzen wir uns ein? Und wie bringen wir uns ein, auch ganz normal in unserer Gesellschaft? Und dann wird hier noch etwas erwähnt, das dritte bei diesem Dreiklang. Er ist das Haupt seiner Gemeinde. Das ist auch ganz schön, das zu wissen. Es ist nicht die Gemeindeleitung in erster Linie, Pastoren, Pastorinnen oder Diakone und so weiter, Älteste der Gemeinde. Die können auch alle eine wichtige Rolle haben. Aber letztendlich sagt Paulus, der Herr der Gemeinde ist Christus selbst. Er ist das Haupt. Und da ist man immer wieder hineingeworfen in diese Frage, Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Wo öffnest du uns Türen? Welchen Menschen sollen wir von dir her begegnen? Was sollen wir aufgeben? Was sollen wir lassen? Ja, auch das, wo machst du eine Tür zu und wir ziehen weiter? Und so weiter, diese ganzen Fragen. Ja. Ich habe selber mit zwei Männern jetzt zusammengesessen, wo wir eine bestimmte Frage zu bewegen hatten, wo wir alle drei den Eindruck haben, in die Richtung könnte es gehen, aber wird es in diese Richtung gehen? Ja. Wir wissen es nicht. Ja. Und dann haben wir drei uns zusammengetan, haben gebetet und haben gesagt, lieber Herr, zeig uns einen Weg, hilf uns in den Gesprächen, gib uns Weisheit. Wie könnte es weitergehen? Wir wissen es nicht. Und das bleibt uns erhalten. Er ist der Herr seiner Gemeinde. Und von daher darf aber auch jedes Gemeindemitglied betend ja, unterwegs sein und auch leitende Personen ansprechen, sagen, mir ist etwas deutlich geworden. Ja. Vom Wort her könnte das für uns wichtig sein. Ist mir irgendwie klar geworden. Oh, ne, Christian, dann hören. Ne? Ganz klar. Okay, interessant. Als ich in Marburg Süd Gemeinschaftspastor war, war das manchmal interessant. Wenn es so um die Jahresplanung ging, die große Jahresplanung, war es manchmal so, dass dann der Karl-Heinz Bommut sagte, ich habe den Eindruck, in diesem Jahr sollten wir mal das und das machen. Ja, das war dem wichtig geworden. Und das waren manchmal ganz unkonventionelle Sachen. Einmal hat er gesagt, ein Gemeindefest und einmal hat er gesagt, Männerfrühstück oder so. Und das war ganz interessant. Wenn wir das dann gemacht haben, eingeplant haben, war das oft auch eine ganz gesegnete Veranstaltung. Ja. Und auch damit zu rechnen, Jesus leitet und führt seine Gemeinde. Was entdecken wir in diesem Text? Es ist ein ganz reicher Text, der uns einlädt, hinzuschauen, was bedeutet das, was ich hier lese, für mein persönliches Gebet? Wo sollte mein Gebet in die Tiefe wachsen? Und deshalb lesen wir es nochmal durch, diese Verse, Kapitel 1, 15 bis 23. Es lädt uns gleichzeitig ein, das Gebet als Lebensmelodie zu sehen. Singet dem Herrn ein neues Lied. Bleibt am Ball. Bleibt dran. Und das Große ist, das Gebet verbindet uns mit der Kraft Gottes und diese Kraft geht von ihm selber aus. Und von daher ist es sehr wichtig für unser geistliches Leben, dass wir uns nicht so sehr zerstreuen lassen, dass wir keine Zeit mehr haben, uns in das Gebet und in die Stille zurückzuziehen. Es gibt so viel, was das verhindern will. Aber da sollten wir sehr Acht drauf haben. Welche Form wir dann finden, das bleibt uns ja ein Stück weit selber belassen. Manche machen Gebetsspaziergang, manche haben so ihren Lieblingssessel für ihre stille Zeit. Manche haben den frühen Morgen zwischen 5 und 6, ja, andere sagen, da schlafe ich tief. Andere haben den Abend, beschließen den Tag am Abend mit einem Gebet. Manche verknüpfen es tatsächlich mit Musik, ja, leiten ihre Gebetszeit mit Musik ein. Ja. Manche lesen betend die Bibel, man auch, ne? Also welche Form man da findet. Oder manche gehen ganz bewusst an einen Ort, wo sie sagen, also Kirche zum Beispiel, sagen, ich nehme mir einmal in der Woche die Zeit zum Gebet und ich freue mich und behalte das bei, wenn es irgend geht. Euer wöchentliches Gebet, 15.15 Uhr, glaube ich. Ne? Das ist ganz, ganz schön, so eine Zeit zu haben, sich Gemeinde trifft, um zu beten. Ich möchte auch beten jetzt. Vater, wir danken dir für dieses Wort aus dem Epheserbrief, das so reich ist, dass wir es in einer kurzen Predigt, in einem Gottesdienst gar nicht ausloten können. So reich in dem, was du uns schenkst und was unsere Hoffnung ist, wo du uns darauf hinweist, dass wir Weisheit brauchen, um zu verstehen, heilsgeschichtliche Dinge zu verstehen. Aber dass du uns gleichzeitig auch einlädst, dass wir dich darum bitten, dass wir ein erleuchtetes Auge unseres Herzens bekommen. Dass unser Herz geöffnet wird und sich weit aufmacht für dich, für dein Kommen, für dein Reden, für deine Liebe, für deine Kraft. Danke, Herr Jesus Christus, dass durch dich die Kraft Gottes in uns wirksam sein darf. Und du siehst, wo wir es in besonderer Weise brauchen, wo wir Zuversicht brauchen oder Ermutigung, wo wir Trost brauchen oder auch Ermahnung, die Einladung zur Umkehr, wo wir neue Hoffnung brauchen oder Zuversicht für Menschen, für die wir schon so lange beten. Danke, dass du uns genau dort begegnen möchtest. Und danke, dass du uns in deiner großen Liebe trägst, führst und leitest. Und lass uns in unserer Gesellschaft Menschen sein, die dich ausstrahlen, Herr. Friedensstifter, Menschen der Hoffnung, Menschen, die andere hinweisen auf dich und auf dein Heil. Wir danken dir für dein Wort und das, was du uns wichtig machen wolltest, lass mit uns gehen. Amen.